Jesus, danke, dass du da bist. Und wir erwarten, dass du uns tatsächlich veränderst. Wir wissen, dass wir dir gefallen, wenn wir erwarten, dass du uns belohnst. Denen, die Gott gefallen wollen, müssen glauben, dass er da ist, und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird, steht geschrieben. So, wir erwarten, dass du uns belohnst. Ich bitte, dass der Same ins Herz fällt und nicht nur in den Verstand, sodass sich bei uns tatsächlich was ändert. Amen. Okay. Irgendwas über David. Das ist die Vorgabe. Okay. Ich probiere mich daran zu halten, Paul. Vor einigen Wochen hatten wir diesen Psalm 27, ich glaube, es war irgendwo am Donnerstag gehört. Ich will mit dem nochmal weitermachen. 27, Vers 9. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise dein Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden, verwirf mich nicht. Und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Das sagt David. Und David hat des Öfteren solche Aussagen wie diese hier, unter anderem Psalm 13,1 zum Beispiel. Da steht sowas: Wie lange, o Herr, willst du mich ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? So, David hat Angst, dass Gott ihn vergisst. David hat Angst, dass Gott seine Gegenwart ihm nicht mehr spüren lässt. Oder Psalm 69 steht sowas auch. Vers 69, Vers 17. Erhöre mich, Herr. Vers 18. Verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn ich bin in Not. Erhöre mich eilends. Psalm 143, 7. Auch nochmal sowas. Finden wir mehrere Stellen, gerade in den Psalmen, wo David so betet, als ob er Angst hätte, dass Gott ihn nicht erhören würde und dass Gott sich von ihm abwenden würde. Erhöre mich eilends, so Herr, mein Geist vergeht, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, dass ich nicht gleich denen werde, die in die Grube hinabfahren. Ja. Im Psalm 27 benutzt David drei sehr deutliche Ausdrücke. Er sagt einmal hier: Verbirg deine Gegenwart nicht vor mir. Dann sagt er: Weise mich nicht ab. Und dann sagt er: Verwirf mich nicht oder verstoße mich nicht. So, ich weiß nicht, wer Donnerstag da war. Greg hat das Wort, die Bedeutung dieses Wortes erklärt. Das heißt, etwas ein für alle Mal verwerfen, abstoßen, als ob es so etwas auf den Müll werfen oder so. Das ist, ne, das ist die Bedeutung dieses Wortes. In dem Kontext wird das gebraucht. So, das ist, wenn wir sowas lesen bei David, dann sollte uns das eigentlich so ein bisschen zu denken geben. Weil Gott sagt zum Beispiel über David, das ist ein Mann nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen getan hat, der mich von ganzem Herzen geliebt hat. Gott sagt über David, Gott hat mit David einen extra Bund geschlossen, der Paulus nennt den Bund der sicheren Gnaden oder Gnadengüter, hat irgendjemand das übersetzt in irgendeiner deutschen Übersetzung? Den Bund der sicheren Gnaden oder sicheren Barmherzigkeiten kann man das auch übersetzen. Ja, und dieser Bund besagt, Gott hat diesen Bund mit David geschlossen, persönlich mit David. Und jeder, der die gleiche Haltung hat wie David, kommt in den Genuss dieses Bundes. Der kommt unter diesen Bund. Und dieser Bund besagt nichts anderes als, wenn du barmherzig bist, wenn du dich erniedrigst und demütigst, dann kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass Gott das bei dir auch machen wird. Das ist der Bund der sicheren Gnaden oder der sicheren Erbarmungen, der sicheren Barmherzigkeit. Dieser Bund, wenn du in diesem Bund bist, kannst du hundertprozentig davon ausgehen, dass Gott dir in deiner Not barmherzig sein wird. Dass Gott sich dir Gnade geben wird. Die Christen denken ganz oft, so empfinde ich das immer, wenn Leute über Gnade reden, dann denken sie irgendwie, Gnade ist Gottes Willkür. Gnade ist, naja, ne, manchmal gibt Gott Gnade und manchmal gibt er halt nicht Gnade. Habe ich halt Pech gehabt. Ne, oder bin ich erwählt oder so ein Quatsch. Ich weiß nicht, woher Leute sowas haben. Ja? Vielleicht denkst du auch, so Gnade ist irgendetwas, naja, habe ich halt Glück, wenn ich es kriege. Aus der Bibel haben sie es garantiert nicht, weil in der Bibel steht ganz klar, wer Gnade kriegt und wer nicht Gnade kriegt. Das steht ganz klar da, ist überhaupt kein Geheimnis. Den Demütigen werde ich Gnade geben, sagt Gott. So, willst du Gnade, dann weißt du, was du zu tun hast. Ja? Und den Stolzen werde ich keine Gnade geben, sagt Gott. So, das ist sehr einfach. Ja? Man kann Leute in zwei Kategorien einteilen, in stolze und demütige Leute. Ja? Oder Leute, die sich demütigen wollen, die bereit sind, ihre Sünden zu bekennen, die nicht die ganze Zeit der tolle Held sein wollen und die ihre Fehler zugeben. So, diese Leute werden Gnade kriegen. Ihr könnt es ausprobieren bei euch selber. Ja, ich probiere es seit 4 Jahren aus, es klappt. Und es gibt Leute, die kriegen halt keine Gnade. Ne? Die scheinen vielleicht demütig oder die sagen, dass sie demütig sind. Aber Gott sagt nein. Wenn sie demütig wären, würden sie Gnade kriegen. So, Gnade ist nicht irgendwie was Komisches. Gnade ist nicht die Willkür Gottes oder so. Ja? Gott würfelt dann nicht bei Gnade. Gott erklärt in der Bibel mehrere Male. Im Petrusbrief steht das, im Hebräerbrief steht das, im Jakobusbrief steht das, im Alten Testament steht das. Und Gott hat mit David so einen Bund, eine Versicherung abgeschlossen. Wenn du barmherzig bist, wenn du ein weiches Herz hast, wenn du dich erniedrigst, wenn du dich demütigst, kannst du hundertprozentig sicher sein, dass ich dir barmherzig sein werde. Ja, das ist ja auch nichts anderes als das Gesetz von Saat und Ernte. Wer Barmherzigkeit sät, wird Barmherzigkeit ernten. Ja, ist nichts anderes als das. Und Gott hat diese Versicherung extra mit David geschlossen. Und trotzdem scheint David sich nicht so ganz sicher zu sein, dass, ob Gott ihm wirklich zur Hilfe kommt. Verstoß mich nicht. Also schmeiß mich bitte nicht weg, irgendwo zur Seite, Gott. So, hallo? Ja. David, du bist doch der, von dem Gott ausdrücklich sagt, dass du ihm besonders gefällst. Du bist eigentlich so die letzte Person in Israel, die fürchten müsste, dass Gott sie verstößt. Warum hast du diese Furcht? Woher kommt das? In 5. Mose 23 gibt es einen fiesen Vers. Ja, in eurer Bibel gibt es einige gemeine, böse Verse, die hat Gott da reingeschrieben auch. Und der geht zum Beispiel so, das ist ein Fluch. 23,3, es soll auch kein Bastard, kein uneheliches Kind, kein Hurenkind, in die Gemeinde des Herrn kommen. Bis zur 10. Generation seiner Nachkommen soll es nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Oh. Was kann denn ein Kind dafür, wenn es unehelich geboren wird? Ja, das hat sich das Kind wahrscheinlich nicht selber ausgesucht. Und Gott sagt, so ein Kind soll bis zur 10. Generation nicht in seine Gegenwart kommen? Das ist nicht so cool. Wenn man jetzt mal so ein bisschen Ahnenforschung macht bei König David, 10 Generationen zurück, einmal dürft ihr raten, wen ihr da findet. Das Tama, die mit Juda ein uneheliches Kind zeugt. Ja, wo steht das? In Matthäus 1, Vers 3 bis 6. Juda und Tama zeugen Phares, der zeugt Esram, Aram, Aminadab, Nahasson, Salmon, Boas, Obed, Isai, David. So, David ist die 10. Generation und er hat immer noch, David ist ein Mann, der war mehr in der Gegenwart Gottes als die meisten. Aber ganz tief in seinem Herzen ist da immer noch so eine Angst oder Furcht, dass Gott ihn doch vielleicht doch irgendwo verlassen könnte. Ne? Und übrigens, David macht den gleichen Müll nochmal. So. David zeugt auch ein uneheliches Kind. Er gibt diesen Fluch eigentlich, David war der, der diesen Fluch hätte stoppen können und eigentlich auch gestoppt hat. Aber dummerweise kriegt der Teufel ihn dazu, das Ganze nochmal an seinen Nachfolger weiterzugeben. Naja, Davids ganze Familie oder David hatte anscheinend ein Problem mit Sex. Ne? Ist ja jetzt nichts Neues. So. Er hatte mehrere Frauen, hat ihm nicht gereicht, er wollte die eine, die verheiratet war, auch noch dazu kriegen. Wo kommt das denn her? Ja, ich meine, jeder, der hier länger bei uns war und ein paar Predigten gehört hat, der wird wissen, der wird diese ganzen Verse in der Bibel ja mitgekriegt haben, dass der weiß, dass unsere Eltern uns Pakete weitergeben. Ne? Und ich meine, die Nicht-Christen wissen das auch, so. Die Wissenschaft weiß das auch. So ein paar Christen wollen das nicht so ganz wahrhaben. Aber ihr könnt ja mal eure Eltern fragen. Ihr könnt ja mal den Propheten spielen und zu eurem Vater gehen als Jung und sagen, lieber Papa, ich weiß ganz genau, du hast damit und damit ein Problem. So, ne? Und dann nennt ihr einfach eure eigenen, mit denen ihr am meisten zu kämpfen könnt. Und dann guckt mal, wie Papa gucken wird. Ja? Wird wahrscheinlich die gleichen haben. Oder Väter können bei den Söhnen, wenn sie dann so ins Teenageralter kommen, den Propheten spielen und sagen, mein lieber Sohn, ja, alles, was ich als Papa nicht überwinde, jede schlechte Gewohnheit und jede Sünde, wird mein Sohn auch haben. Das wird alles weitergegeben. Das wird alles vererbt. Und David hat sein Paket bekommen von seinem Vater. Jeder Mensch kriegt sein Paket. So, es bringt nichts, sich jetzt den Vater doof zu finden oder sich darüber zu beschweren. Jeder kriegt sein Paket. Ihr könnt gar nichts dagegen machen. Das ist auch nicht das Problem, dass wir ein Paket mitkriegen. Ja, seit Adam kriegt jeder Mensch ein Paket von seinem Vater mit. Die Bibel nennt das Ungerechtigkeit oder Schuld. Das steht fast immer im Zusammenhang mit Vererbung und mit Nachkommen. Ja, ich will die Schuld oder die Ungerechtigkeit der Väter heimsuchen bis ins dritte und vierte Glied und so weiter. Da gibt es sehr viele Verse. So, ich sage das nicht, damit wir die Schuld auf unsere Väter weiterschieben. Wenn wir das tun, werden wir nicht niemals frei werden davon. Ja. Aber wir müssen der Wahrheit ins Auge sehen, dass da was ist. Und wir als Väter müssen uns im Klaren sein. Alles, was wir in unserem Leben nicht überwinden, werden wir an unsere Kinder weitergeben. Ich sehe das bei meinem Sohn sehr deutlich. Der ist 3 Jahre alt. Ja. Gott hat mich von einer Menge Sachen freigemacht, bevor ich ihn gezeugt habe. Und die Sachen hat er alle nicht. Er ist total anders als viele Leute in meiner ganzen Familienlinie, mein Kind, und alle wundern sich. Aber so ein paar Sachen, von denen Gott mich nicht freigemacht hat, die konnte ich schon mit 1,5, 2 Jahren bei ihm feststellen. Manche Sachen zum Beispiel. Und das ist interessant. So. Die hat er von mir, habe ich ihm mein Paket weitergegeben. Gut, David hat auch sein Paket weitergegeben. Das Problem dabei ist, Gott sagt, das wichtigste Gebot ist, Gott von ganzem Herzen lieben und von ganzer Seele und mit all unserem Verstand und all unserer Kraft. Was heißt das von ganzer Seele, von ganzem Herzen? Dieses Wort für ganz kann auch genauso gut mit heile übersetzt werden oder vollständig. Ja? Ein ganzes Herz, eine ganze Seele ist eine Seele, die vollständig ist. Unsere Seele hat verschiedene Teile oder unser unsichtbarer Mensch hat verschiedene Bereiche. Zum Beispiel denken, wollen, fühlen, ne? Emotionen, der Wille, der Verstand, das sind so die, die eigentlich jedem klar sind. Dann gibt es noch andere Sachen, es gibt unsere Vorstellungskraft und so. Es gibt noch weitere Sachen, die in uns vorhanden sind. So, diese Teile, die sind alle unsichtbar, diese Sachen, ne? Oder habt ihr schon mal euren Verstand gesehen? Habt ihr noch nicht. So, die sind alle unsichtbar. Es kann sein, dass diese Bereiche in euch aber nicht gut funktionieren. Es gibt Leute, die sind ganz stolz darauf, dass sie reine Verstandesmenschen sind. Es tut mir leid für die. Ich war auch mal so einer. Weil die werden Gott das höchste Gebot nie erfüllen können. Es steht geschrieben, sollst Gott von ganzer Seele, mit einer vollständigen, heilen Seele sollst du Gott loben. Wenn du nur im Verstand lebst, dann ist deine Seele nicht vollständig. Deine Seele ist dann verkrüppelt. Da funktionieren andere. Wenn deine Gefühle total abgestumpft sind und nicht funktionieren, du überhaupt nicht mehr Gefühle zeigst, nichts mehr dich bewegt, dann ist da ein Problem in dir. Dieser Bereich der Gefühle deiner Seele ist abgestorben. Ja. Meistens ist das passiert durch einen Schwur, den du in deiner Kindheit gesprochen hast. Vielleicht hast du deine Gefühle mal jemandem mitgeteilt, vielleicht bist du zu deinen Eltern gegangen oder zu irgendeiner Autoritätsperson und hast mal so dein Herz ausgeschüttet und dann hast du einen draufgekriegt oder so einen Spruch abbekommen, Kinder heulen nicht oder du musst stark sein, du darfst keine Gefühle zeigen, darfst keine Schwäche zeigen. oder irgend so einen dämonischen Blödsinn hast du da mitbekommen? Und daraufhin hast du dann gesagt, ich werde nie wieder Gefühle zeigen. Warum hast du das gesagt? Das ist eine Vermeidungsstrategie, weil du diesen Schmerz nicht noch einmal spüren wolltest, den du da gespürt hast. Ja. Das ist ganz oft, das haben wir in den letzten Donnerstagen immer gehört. Unser Herz ist voll von diesen Vermeidungsstrategien. Wir sprechen einen Schwur oder denken einen Schwur, ich werde nie wieder Tränen zeigen. Ich werde nie wieder Schwäche zeigen. Ich werde nie wieder das und das machen. So, ab dem Moment wird ein Teil eurer Seele nicht mehr funktionieren. Es geht auch genauso gut andersrum. Es gibt genug Leute, bei denen der Verstand nicht funktioniert, die sehr schwer fällt, einfach nur Dinge klar zu strukturieren und zu ordnen und zu denken. Ja, das ist genauso schlimm. Wir müssen Gott auch mit dem Verstand lieben, von ganzer Seele. Der Verstand muss genauso gut funktionieren. Ja. Wir sind nicht, Gott hat uns nicht als reine Gefühlsmenschen geschaffen, Gott hat uns auch nicht als reine Verstandesmenschen geschaffen. Ja. So, wir müssen Gott von ganzer Seele lieben. Und sehr oft ist es so, dass Teile unserer Seele und unseres unsichtbaren Menschen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Dann brauchen wir Heilung. Ja. So, Gott gibt über David ein Zeugnis, dass er ein Mann war, der von ganzem Herzen seinen Willen getan hat. Gott selber gibt ein Zeugnis, das Herz Davids ist heile, ist ganz. Das war aber nicht immer so. Ja. Wenn wir uns David angucken, David hatte eine Menge Macken in seiner Seele. Einmal durch die ganzen Pakete, die er durch seine Eltern mitgekriegt hat. Ja, dann, ihr kennt die Geschichte 1. Samuel 16, wo der Prophet Samuel kommt und da steht eine interessante Bemerkung. 1. Samuel 16, Vers 4. Samuel macht es so, wie ihm der Herr gesagt hatte. Also der Herr hat ihm gesagt, geh zu Isai und sollst einen seiner Söhne als König salben. Und begab sich nach Bethlehem. So, Samuel kommt in die Stadt Bethlehem hinein. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm zitternd entgegen. Warum haben die gezittert? Weil die Angst hatten, dass der Prophet kommt und jetzt sagt, gleich wird Feuer auf euch fallen. Ja? Oder irgendwie sowas. Die hatten Angst. Und dann sprachen sie, bedeutet denn kommen Frieden? Bringst du Segen, bringst du Fluch? Ja, die wussten, mit Samuel war nicht zu spaßen. Wenn Samuel was sagt, wird das eintreffen. Ja. König Saul hatte auch Angst vor Samuel. Und das ist wichtig zu wissen. Die Leute hatten einen sehr hohen Respekt vor Samuel. Wenn Samuel was gesagt hat, dann haben die nicht einfach so, ja, du kannst mich mal, tschüss. So, ne? War nicht so. Und jetzt kommt Samuel und sagt, ich bin in Frieden gekommen, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern, heiligt euch, kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Er sagt so, du und deine Söhne, bring die bitte alle mal her. Ja. So, und wenn wir jetzt im Hinterkopf haben, dass die Leute vor Samuel gezittert haben, warum hat Isai denn nicht alle seine Söhne geholt? Warum war er ungehorsam? Oder hat er vielleicht gedacht, dass David gar nicht sein wirklicher Sohn ist? Ja, das ist die Frage, die sich hier stellt. Warum lässt er David zu Hause? So, und egal in welche Richtung wie unsere Spekulation weitergeht, ne, zum Beispiel, wir können annehmen, er hat Samuel einfach nicht gehorcht. Das ist ein bisschen unrealistisch, weil vorher steht, dass die allen Heiden Respekt vor Samuel hatten. So. Aber wir können annehmen, er hat ihm einfach nicht gehorcht. Okay, was macht das mit David? Wie fandet ihr denn das, als ihr in der Grundschule wart und alle werden zum Geburtstag eingeladen und ihr nicht? Fühlt sich nicht so cool an, ne? Und wenn man, das ist Ablehnung. Ja, das ist Ablehnung. Wir sind nicht so geschaffen, dass wir Ablehnung erleben sollten. Das hinterlässt eine Wunde in unserer Seele. Wenn alle anderen eingeladen werden und wir nicht, dann merken wir, okay, wir sind hier ausgeschlossen, wir gehören nicht dazu. Das fühlt sich nicht gut an. Da ist ein Schmerz, das ist eine Verletzung. So, die Frage ist immer dann, diese Verletzung, wir können denen nicht aus dem Weg gehen. Ja, das muss uns absolut klar sein. Diese Verletzungen werden wir, bis Jesus nicht wiederkommt und sein Reich aufrichtet, ist das normal. Werden wir solche Verletzungen erleben? Es sei denn, da ist wirklich ein Haufen heiliger und reiner Christen. So, aber die gibt es nicht so oft. Ne? So, die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Schmerz um? Was machen wir damit? Ja? Reagieren wir darauf in einer negativen Art und Weise? Sagen wir, ab heute werde ich der beliebteste Junge in der Klasse sein und dann fangen wir an, für die Menschen zu leben. Wir sprechen einen Schwur aus, der wird uns binden, der wird unser ganzes Leben lang binden und später wundern wir uns, warum wir so eine Menschenfurcht haben und warum wir ständig versuchen, anderen Menschen zu gefallen. So, ja, und dann haben wir die Probleme. Also David hat garantiert Ablehnung erfahren. Die andere Möglichkeit ist, David sagt im Psalm 51, meine Mutter hat mich in Sünden geboren. Was heißt das denn? Ja, es steht in Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren, Ungerechtigkeit, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Schuld und Sünde sind nicht das Gleiche. Ja? Schuld ist etwas, was vererbt wird. So, David sagt hier nichts anderes. Ich habe mein Paket mitbekommen. Und David sagt das übrigens, nachdem er so richtig gefallen ist. David war einer der frommsten Männer in ganz Israel und ausgerechnet einer der frommsten Männer begeht Ehebruch und Mord. Und dann vergehen auch noch 9 Monate, mindestens. Und David denkt die ganze Zeit, alles ist gut, alles ist super. Er war total verführt, ja, und merkt es nicht, dass er total verführt. Er denkt, meine Beziehung mit Gott ist super. Und dann kommt der Prophet und auf einmal wird ihm das klar, was er da gemacht hat. Und dann kriegt David einen richtigen Schrecken. Er kriegt einen richtigen Schrecken. Und das wird in Psalm 51 deutlich. Weil der Prophet Nathan, der sagt zu David, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt er zu David. So, aber David kriegt einen richtigen Schrecken. Und deswegen hat er Psalm 51 geschrieben. Und in diesem Psalm bittet er gar nicht um Vergebung. Das ist nicht der Bußpsalm, wo er um Vergebung bittet. Er hat die Vergebung bekommen vorher von Nathan. Könnt ihr nachlesen, ja, in Samuel. Aber David, der kriegt so einen Schrecken. Wie konnte das passieren, dass ich als frommer König, als jemand, der Gott repräsentiert vor dem Volk, dass ich solche Sachen begehe? Ja, David hätte das nicht für möglich gehalten, dass er Ehebruch und Mord begeht. So, und das hat David gebrochen. Oder das hat ihn geschockt. Und wir sehen das im Psalm 51. Ja? Und er bittet da nicht um Vergebung, er bittet da um Reinigung. David stellt die Frage, was war in mir, dass ich das machen konnte? Was war in mir, dass es dazu kommen konnte? Ja? Habt ihr euch auch mal die Frage gestellt? Wie konnte es sein, dass ich die und die Sünde begangen habe? Und habt ihr euch erschreckt? Ne? Warum? Ich bin doch ein Christ, ich will das doch eigentlich gar nicht machen. Ich wollte doch, hatte eigentlich nur gute Absichten und trotzdem habe ich so einen Blödsinn angestellt. Ja? Es gibt, die Antwort ist sehr leicht auf diese Frage. A, in deinem Herzen sind eine ganze Menge Sachen drin, die in dir wirken, von denen du gar nichts weißt. B, du hast ein komplettes Paket von deinen Eltern mitgekriegt, was dich beeinflusst, von dem du auch gar nichts vielleicht weißt. Ja. C, du warst in Stolz und verführt. Du hast gedacht, du würdest sowas nie machen. Okay, jetzt weißt du es besser. Ja. Jeder, der denkt, er würde so etwas nie machen, er wird es früher oder später machen. 100 pro. Römer 2, Vers 1 und 2 steht das. Ja. Worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selber. Und du wirst da auch gerichtet werden. Ja. 100 pro werdet ihr das machen. Gott muss euch zeigen, dass ihr nicht besser seid. Und wenn wir das Und wenn wir sowas jetzt hören im Verstand, okay, dann denken wir alle, ja, okay, ich werde ab heute nie wieder denken, dass ich das nicht machen, dass ich so etwas nicht mache. Ne? Das ist, unser Verstand ist ja immer sehr schnell, geistlich zu sein. Aber richtig überzeugt sind wir im Herzen nicht. Aber wenn ihr wirklich auf die Schnauze fallt, wenn ihr auf einmal wirklich eine Sache macht, wo ihr denken würdet, dazu bin ich nicht in der Lage, dann glaubt ihr das. Dann fangt ihr auf einmal an zu glauben, ja, dass in euch nichts Gutes ist. Paulus sagt das in Römer 7 zweimal. Ich weiß, dass in mir absolut nichts Gutes ist. So, aber wir glauben das erst, wenn wir da unten in der, wenn wir richtig da drin stecken, ne? Wenn wir richtig da drin stecken, dann glauben wir das erst. Okay, David sagt im Psalm 139, im Psalm 51 fragt David, wie konnte das passieren, Gott? Ja? Änder mich, reinige mein Herz. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir einen von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Und im Psalm 139 sehen wir so etwas Ähnliches, ja. David hat eine ganz andere Haltung auf einmal. David sagt im Psalm 139 in den letzten zwei Versen, erforsche mich, oh Gott, erkenne mein Herz, prüfe und erkenne, wie ich es meine. So, warum sagt David so etwas? Weil er gelernt hat, nicht mehr auf sich selber zu vertrauen. Weil er ganz genau weiß, okay Gott, es könnte sein, dass ich wieder Amok laufe und irgendjemanden umbringe, um seine Frau zu kriegen. Oder so. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. Und dann sagt er, gucke doch mal Gott, wie ich ticke. Weil wir wissen nicht, wie unser Herz tickt. Jeremia 17, Vers 9, das Herz des Menschen ist trügerisch und bösartig. Wer kann es ergründen? Gott alleine ist es, der das Herz des Menschen erforscht und ein jedem gibt nach seinen Wegen. Oh, okay. Wir müssen da mal hin. Jeremia 17, Vers 9. Das ist interessant. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Ja, das ist eine rhetorische Frage. Wir nicht. So, im Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere behüte dein Herz. So, du sollst auf, ne, mehr als auf jede andere Sache sollst du auf dein Herz aufpassen. Warum? Denn aus ihm entspringen alle Quellen deines Lebens. Alles, was du tust, kommt aus deinem Herzen. Und wenn du sündigst, dann sündigst du, weil in deinem Herzen da etwas war, was dich dazu gebracht hast. Dein Verstand wusste davon vielleicht gar nichts. So, dann sagt in Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um einem jeden Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seinen Taten. Das hat sich übrigens im Neuen Testament nicht verändert, ne? Im Neuen Testament sagt Jesus immer noch, ich werde euch nach euren Taten vergelten. Und wenn ihr vor Jesus steht, dann wird Jesus euch nicht fragen, welche Theologie hattet ihr? Wart ihr Mennoniten, Baptisten oder Charismatiker oder irgendwelche sonstigen komischen Leute? In welche Kirche seid ihr gegangen? Wann glaubst du, war die Entrückung? Wie ist deine Auslegung? Das wird Jesus euch alles nicht fragen. Jesus wird euch fragen, was hast du getan? Wie hast du gelebt? Wie war dein Leben? So, das ist die einzige Frage, die Jesus euch stellen wird. Ja. Und Gott sagt hier, er prüft die Herzen, er prüft die Nieren. In 1. Korinther 13 steht, die Liebe glaubt alles. Und Gott ist die Liebe. Ja. Da habt ihr schon mal so überlegt, Gott, es kann doch nicht sein, dass du alles glaubst. So, das kann doch nicht sein. Es steht aber da so und ich kann das ja nicht ändern. Die Liebe glaubt alles. Und wir wissen, und im 1. Johannesbrief steht, Gott ist Liebe. So, das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, Gott prüft auch alles. Wenn du sagst, ich liebe dich, Gott, okay, ich glaube dir das, mein Sohn, jetzt prüfe ich dich. Und dann wird sich zeigen, ob du wirklich Gott liebst. Ja. Und er prüft, erforscht dann dein Herz. Je nachdem, welche Worte wir aussprechen mit unserem Mund, erforscht Gott unser Herz und unsere Nieren. Wenn ihr wissen wollt, was die Nieren bedeuten, erweckt.de, hört euch irgendeine Predigt an über das geistliche Herz, dann irgendwo wird das auch erklärt, da gibt es einige Predigten drüber. Und dann wird entsprechend den Wegen vergolten. So, was sind die Wege? Was sind die Wege? Ich meine, das sind ja nicht die Wege, die wir mit unseren Füßen gehen. So, ja. Psalm 27. Nee, nicht Psalm 27. Sprüche 23, 19. Sprüche 23, 19. Höre, mein Sohn, und sei weise und lass dein Herz auf dem Weg gerade schreiten. Lass dein Herz auf dem Weg gerade gehen. Hier steht, dass das Herz, unser Herz gehen kann. Und unser Herz geht einen Weg. So wie, es gibt hunderte Verse, die so etwas sagen. Die sagen, dass das Herz ein Weg. Ne? Sprüche 14, 14, Sprüche 21, 2. Der Weg eines jeden Menschen ist richtig in seinen Augen und so weiter. Da gibt es viele Verse. Hiob 28, noch mehr. Gibt sehr viele Verse, die davon sprechen, dass unser Herz einen Weg geht. Zum Beispiel, wir nehmen noch Psalm 50, 23 dazu. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, ehrt mich, und wer seinen Weg ordnet oder richtig ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. So, Dankopfern ist eine Herzenshaltung. Ja. Das ist eine Art und Weise, wenn wir zum Beispiel in Dank sind, dass unser Herz geht dann einen ganz bestimmten Weg. Und dann werden wir das Heil, die Errettung, den Segen kriegen. Jeremia 31, 21, weiterer Vers, 31, 21. Richte dein Herz auf die gebahnte Straße. Richte dein Herz auf den geraden Weg. So, dein Herz soll einen geraden Weg gehen. Jeremia 31, 21. Richte dein Herz auf die gebahnte Straße. So. Was heißt das, dass unser Herz, wie sieht das ganz praktisch aus, dass unser Herz geht, dass unser Herz auf einem Weg geht? Unser Herz hat ja keine Beine. Ja. Da gibt es noch viele weitere Verse, die so etwas sagen. Psalm 84, 6 zum Beispiel. Wohl den Menschen, in denen Herzen gebahnte Wege sind. So, oder deren Herzen auf einem gebahnten Weg sind. So, wie sieht das praktisch aus, dass unser Herz auf einem Weg geht? Ja. Unser ganzes Glaubenssystem, unsere Weltanschauung, die Art und Weise, wie wir die Dinge sehen, wie wir Dinge verstehen und einordnen, das sind die Wege, auf denen unser Herz geht. So, wie wir auf das Leben schauen, ja, das sind die Wege, auf denen unser Herz geht. Und Gott wird uns nach unseren Wegen vergelten. Er wird gucken, wie tickt unser Herz. So ganz praktisch an den Gedanken, die euch vorkommen. Jesus sagt, aus dem Herzen kommen hervor. Böse Gedanken zum Beispiel. Ja. Daran erkennt ihr, auf welchem Weg euer Herz geht. Geht euer Herz auf einem krummen Weg oder geht euer Herz auf einem geraden Weg? Ja, ein Beispiel. Nehmen wir David. David hat Ablehnung erfahren. Wir waren ja gerade bei dieser Geschichte, wo David zu Hause gelassen wurde. Ja. David sagt selbst, meine Mutter hat mich in Sünden geboren. So, das bedeutet wahrscheinlich, und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Samuel David zu Hause gelassen hat, weil Isai hatte ja Respekt vor Samuel, die haben ja gezittert vor ihm. Die haben ihn nicht einfach so, ach, der Prophet wieder, nein, die hatten richtig Angst vor ihm. So, warum hat er David wahrscheinlich zu Hause gelassen oder nicht geholt? Wahrscheinlich, weil es nicht ganz sein eheliches Kind war. David sagt das zumindest selber, dass seine Mutter ihn in Sünde geboren hat. So. Okay. So, vielleicht wollte er dieses uneheliche Kind nicht dabei haben. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hat das Ablehnung, eine Wunde der Ablehnung in David hinterlassen. Da war ein Schmerz. So, und wenn in uns, sobald in uns so etwas ist, so ein Schmerz, meistens besteht dieser Schmerz daraus, dass wir Furcht haben, diese Situation nochmal zu erleben, dass wir nochmal in so eine Situation kommen. Jeder einzelne dieser Schmerzen, die wir in unserer Seele haben, ist wie ein Haken oder wie ein Faden, an dem der Teufel uns manipulieren kann. An dem er unser Herz lenken kann und von dem geraden Weg abbringen kann. Zum Beispiel, Gott sagt mir, tu das und das, geh zu der Person, sprich sie an. Okay, ich mache mich auf den Weg. Auf einmal kommt der Gedanke, ja, aber was ist, wenn du von der Person eine Abfuhr kriegst? Was ist, wenn die Person dich ablehnt? Oh, Ablehnung möchte ich lieber nicht. Das geht natürlich im Bruchteil einer Sekunde. Wir gehen das nicht so bewusst und langsam durch, wie ich das jetzt mache. Aber da fängt der Teufel an, an dieser Wunde zu ziehen. Ablehnung. Und unser Herz weicht von dem geraden Weg ab. Wir fangen an, ja, anstatt dass wir Gott einfach gehorchen, fangen wir an, ja, ja, vielleicht ist das gar nicht Gottes Wille, dass ich jetzt zu der Person gehe. Oder vielleicht schreibe ich ihm lieber eine Mail. Oder vielleicht frage ich Bruder so und so, dass der das für mich macht. Ja, und so geht unser Herz vom geraden Weg ab. Warum? Weil in unserem Herz ist ein Schmerz. Der Teufel kann aufgrund dieses Schmerzes uns manipulieren und vom Weg abbringen. Das funktioniert genauso, wie das mit Ablehnung funktioniert. Es funktioniert meistens immer mit Furcht. Ja? Immer mit Furcht, vor allem, wenn wir Angst haben, Fehler zu machen. Das ist ein sehr großer Haken, den der Teufel in sehr vielen hat, oder eine Wunde. Wir haben, wenn wir als Kinder Fehler gemacht haben und dafür einen draufgekriegt haben oder für unsere Fehler bestraft wurden, obwohl wir sie nicht absichtlich gemacht haben, dann wird dadurch eine Botschaft in unser Herz reinprogrammiert, du darfst keine Fehler machen. Okay, und dann haben wir Angst, Fehler zu machen. Das kann sogar so weit kommen, dass wir totale Perfektionisten werden und mit 40 einen Burnout haben. Ja, kann das Resultat davon sein. So, aber das sind die Wege, auf denen unser Herz geht. So, Gott sagt, dein Herz soll auf einer gebahnten Straße gehen, auf einer geraden Straße. So, wenn Gott dir was sagt, dann nicht da noch lange rum, mach es einfach. So. Und die Dinge, die du selber vorhast, mach sie. Nicht noch viel kontrollieren und manipulieren. All die Kontrolle und Manipulation, die wir so machen und all unsere Tricks, die wir machen, warum machen wir sie? Wir wollen uns meistens absichern gegen irgendwelche Schmerzen, wie Ablehnung oder sowas, dass wir die nochmal erleben. Ja? Und dann fangen wir an, so krumme Wege zu gehen. Anstatt direkt zu der Person zu gehen, gehen wir zu einer anderen Person und reden erstmal über die Person. Und die soll dann zu der Person gehen. Oder dann kommen die alle zur Leitung und sagen, ja, kannst du mal dem und dem sagen, dass er bitte das und das machen soll? Sowas geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Ja? Und wahrscheinlich wirst du gerade vom Teufel manipuliert. Und du hast keine ganze heile Seele. Deine Seele ist nicht heile, wenn so etwas passiert. Und du kannst nicht dem höchsten Gebot nachkommen und Gott lieben. So, und bei David war das auch der Fall. Davids Seele war definitiv am Anfang nicht heile. Aber am Ende gibt Gott ihm das Zeugnis, ein Mann nach meinem Herzen. Und Gott hat ein heiles Herz. Ja. Wenn wir weiterlesen, die ganzen Geschichten, zum Beispiel über David, in der Bibel steht, sein älterer Bruder hatte Hass auf ihn, als David vom Vater an die Front geschickt wird. Sein älterer Bruder sagt, du bist voller Stolz und nur böse. Und dann steht, dass er voller Ärger war, als er das gesagt hat. So, sein großer Bruder hat gedacht, dass David stolz ist. Es gibt kaum eine Person in der Bibel, die mehr daneben gelegen hat als sein älterer Bruder. Gott sagt, David ist einer der demütigsten Leute. Hallo? David sagt, ich will meine Sünden bekennen. David schreibt Psalm 51, ein Lied über seine Sünde und lässt das dem Chorleiter vor dem ganzen Volk singen. So, David war einer der demütigsten Leute. David war der Erste, der seine Sünden bekannt hat. Es gibt kaum einen anderen König in der Bibel, der so schnell war, seine Sünden zu bekennen. Ja? Es gibt andere Könige oder andere Personen in der Bibel, die weniger Sünde getan haben, zum Beispiel Daniel oder Josef. Wir lesen keine einzige negative Sache über Daniel und Josef. Aber Gott sagt nicht, Daniel oder Josef war ein Mann nach meinem Herzen. Ja? David war ein Mann nach meinem Herzen. Und David war extrem schnell, seine Sünde zu bekennen. Vor allem, nachdem er das erlebt hat mit dem Ehebruch und dem Mord. Psalm 32, Vers 5 zum Beispiel, da sagt David, da bekannte ich meine Sünden, ich will meine Sünden bekennen. Psalm 38, meine Schulden oder meine Sünden wachsen mir über meinen Kopf, sie sind zu viele. Und das sind alles Lieder, die David so öffentlich, die bekannt waren. Ja. David sagt in Psalm 38, Vers 18, ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Und die Frage ist, wie kam es dazu, dass David von einem jungen Mann, der viele Verletzungen in seiner Seele hatte, zu einem Mann wird, von dem Gott sagt, der Mann hat ein heiles Herz. Das war ein Mann nach meinem Herzen. So, wie kommt das, wie kommt es dahin? Ja. Irgendwo muss David Heilung gekriegt haben und mehr Heilung und mehr Heilung und mehr Heilung, bis Gott das von ihm sagen konnte. Irgendwie muss, David hatte nicht die besten Umstände. Ne? Zuerst diese Ablehnung von der Familie, kein gutes Verhältnis zu seinen Brüdern, dann der König, den David, es steht ja geschrieben, dass David Saul wirklich liebte. David mochte Saul wirklich. Und dieser König, den er wirklich mochte und geehrt hat, der will ihn umbringen. Ja? Wenn ihr euch das vorstellt, eine Person, die ihr wirklich mögt, ein guter Freund von euch, wendet sich auf einmal so gegen euch, dass er euch umbringen möchte, das hinterlässt garantiert eine Wunde in eurer Seele, eine Verletzung. Ja? Und dann gab es viele, wir lesen von Leuten, die David verraten haben und die alles Mögliche, also David hatte nicht die besten Umstände. Es lag garantiert nicht an den Umständen, dass David heile war. Die waren nicht die besten. David, wir haben schon gesehen, David hat ein ganzes Paket von seinen Vorfahren mitgekriegt. Ne? Da war nicht nur Tamar, als die unehelich da seinen Vorfahren gezeugt hat. Da war zum Beispiel auch die Hure Rahab in seiner Vorfahrenslinie. Ja, von der hat er wahrscheinlich auch noch ein ganzes Paket mitbekommen. So, es waren nicht seine Umstände. Aber wie hat David das geschafft? Oder wie kam David, ja, von einem Mann, der in viele Schmerzen oder Wunden in seiner Seele hatte, zu einem Mann, der von dem Gott sagt, der ist es. Ja, das ist ein Mann nach meinem Herzen. So, wie ist es dahin gekommen? So, Gott sagt, ich will vergelten nach den Wegen. Und abhängig von, egal wie schlimm euer Herz oder wie kaputt euer Herz oder wie kaputt eure Seele ist, es ist eure Entscheidung, welchen Weg ihr einschlagt. So, es ist egal, unabhängig davon, wie viel Missbrauch ihr oder Verletzung ihr erlebt habt. Manche haben mehr, manche weniger, ja. Aber ihr habt einen Willen. Gott hat euch einen Willen gegeben. Und diesem Willen könnt ihr euch entscheiden, einen Weg einzuschlagen. Und Gott sagt, entsprechend euren Wegen, auf denen euer Herz geht, will ich euch vergelten. So, wenn ihr mit all den Paketen, mit all dem Zeug, was ihr mitgekriegt habt, mit all den Verletzungen, wenn ihr euch entscheidet, ich will einen Weg einschlagen, der gerade ist, der gut ist, dann wird Gott euch entsprechend dieses Weges vergelten. Egal wie viel Sünde ihr habt, egal wie viel Missbrauch, egal wie kaputt ihr seid. Ja. Aber es hängt nicht so sehr von eurem momentanen Zustand ab, wie ihr jetzt gerade seid, wie heilig oder unheilig ihr seid, aber es hängt davon ab, wie ihr euch entscheidet, welchen Weg ihr einschlagt. Weil entsprechend den Wegen will ich ihnen vergelten. Psalm 27. Also wir haben im Psalm 139 gerade gelesen. Oh, sorry. Zuerst Psalm 139, dann Psalm 27. Ja. David sagt, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Das ist das, wenn ihr diese Haltung entwickelt, dass ihr euch selber misstraut, dass ihr eure eigenen der Einschätzung eures Verstandes anfangt zu misstrauen, Das ist das erste Zeichen, dass ihr einen richtigen Weg gewählt habt. David sagt hier weiter, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigem Wege. Gott, ich denke vielleicht das und das und das alles über mich, über meinen Zustand, das ist meine Einschätzung, mein Licht der Dinge, aber es kann sein, dass es völlig falsch ist. Bitte schau, wie du das meinst. Der Weg eines jeden Menschen ist richtig in seinen Augen. So, das muss uns klar sein. So, ich denke über mich immer, dass ich richtig bin. Ja? Das ist tief in mir einprogrammiert. Mein Weg ist richtig. So wie ich meine, ich gucke mit meinem bewussten Verstand, was ist da? Da ist nichts. Ich habe alles richtig gemacht. Ich habe mich richtig verhalten. Okay, also bin ich unschuldig. Das heißt gar nichts. Das heißt gar nichts. Da kann eine ganze Menge Zeug in dir sein. Ja? Und das war Davids Weg, den er eingeschlagen hat. Das ist das eine Sache. So, ich vertraue nicht auf mich selber. Gott, es kann sein, dass da eine Menge ist. Paulus hatte genau die gleiche Haltung. Paulus war genauso. 1. Korinther 4, da sagt Paulus, denn ich bin mir keiner Sünde bewusst. 1. Korinther 4, denn ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist, der mich beurteilt. Das ist genau das Gleiche. Ja. Er sagt vorher, mir ist es das Geringste, also mir bedeutet es gar nichts, dass ich von euch oder einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich beurteile auch mich selbst nicht. Das bringt gar nichts, dass ich über mich selber, dass ich in mich selbst hineingehe, mich selbst analysiere, über mich selbst ein Urteil fälle. Ich bin so, so heilig, ich bin oder so sündig, bla bla bla. Paulus sagt, ich beurteile mich selbst nicht. Das bringt nämlich nichts. Dann erklärt er, denn ich bin mir nichts bewusst. Aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. Nur, dass euch nichts einfällt, heißt noch lange nichts, dass da nicht wirklich was ist. Sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene, das ist das, was wir nicht wissen. Das ist das, was in uns wirkt, in jedem Menschen, von dem wir nichts wissen. Das ist das, was uns dazu bringt, Dinge zu tun, von denen wir dachten, dass wir nie dazu in der Lage sind. Und der die Absichten der Herzen offenbar machen wird. So, ja, das kann sein, dass wir denken, in mir ist gar nichts, aber dann bete ich Gott, bitte mach doch dein Licht, schalte doch dein Licht an und zeige es mir. Und früher oder später, wenn wir das ernst meinen, werden wir dann überführt. Auf einmal merken wir, oh, ich hatte ein verborgenes Motiv in dem Ganzen. Das wusste ich gar nicht. Ja. Das habe ich 100-mal erlebt. So, und das war genau die Haltung, die David auch hatte. Ja, das war der Weg, den Davids Herzen eingeschlagen hat. Ich traue nicht auf mein eigenes Urteil. Und David sagt hier, siehe, ob ich auf einem bösen Weg bin. Weil das Wort, was im Hebräischen da steht, Otzep oder so, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, das bedeutet böse, Götze oder Schmerz. Böse, Götze oder Schmerz. Diese drei Worte kann das Wort bedeuten. Das heißt, zum Beispiel steht bei mir in den Anmerkungen, wörtliche Übersetzung, siehe, ob ich auf einem Weg des Schmerzes bin. Ja, das ist eine andere Übersetzung. Das ist die wörtliche Übersetzung. Siehe, ob ich auf einem Weg des Schmerzes bin. Das ist genau das, was ich vorher erklärt habe. Durch diese Schmerzen, die wir haben, durch diese Verletzungen und Wunden, durch die kann der Teufel uns manipulieren, Dinge nicht zu tun. Das sind genau die Dinge, die uns vom geraden Weg abhalten, die uns immer wieder vom geraden Weg abbringen. Und solange wir die haben, wird das wahrscheinlich auch passieren. Ja? Und die Versicherung dagegen ist genau das, was David hier macht. Wir beten dann, okay Gott, bitte zeige doch dein Licht. Bitte zeige, was wirklich in mir ist. Ich will das nicht. So. Ja, das müssen wir wissen. Jeder, der hier sitzt, der muss wissen, so, es kann sein, dass in mir eine Menge Zeug ist. Ja, ich möchte, dass jeder, der hier in der Gemeinde, der sich dazugehörig fühlt, wirklich weiß, dass er zu jeder Sünde fähig ist. Und Gott muss all diese Schmerzen oder all diese Haken, durch die der Teufel uns immer wieder ziehen kann und manipulieren kann, all die Ängste aufdecken, damit wir davon geheilt werden können. Das ist, damit wir überhaupt ein heiles Herz bekommen können. So, Psalm 27. Ja. Wir haben damit angefangen, verlass mich nicht, du Gott, verwirf mich nicht, verstoß mich nicht, denn auch mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen. So, das ist ein weiterer Grund. warum David diese Verletzung in seiner Seele hatte. Vater und Mutter haben ihn verlassen. So, wenn Vater und Mutter uns verlassen oder nicht wirklich für uns da sind, das hinterlässt immer eine tiefe Wunde in unserer Seele. Und es kann dazu führen, dass wir später gar nicht in der Lage sind, richtig Beziehungen einzugehen, weil wir gehen eine Beziehung ein und haben Angst, dass unser Partner uns verlassen kann. Und dann fangen wir an, nur für unseren Partner zu leben. Er wird zu einem Götzen. Wir tun alles Mögliche aus der Angst heraus, er könnte uns ja verlassen. Das ist keine wirkliche Beziehung. Das ist keine echte Liebe. Das ist eine furchtbasierte Beziehung und die wird immer unglücklich enden, immer. Ja. So, das ist eine weitere Wunde, die David hatte, von der er frei werden musste. Und dann sagt David in Vers 11, zeige mir, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebener Bahn. So, und David spricht hier vom Herzen, von dem Weg, den sein Herzen geht. Ja. Zeig mir, welchen Weg mein Herz gehen soll, Gott. Welchen Weg soll ich einschlagen? Das Herz von David, wenn wir so daran denken, an diesen Ausdruck, ja, jeder, der in der Kirche ist, hat das ja schon mal gehört, das Herz David oder diesen Vers gehört, ein Mann nach meinem Herzen. Jeder hat das schon mal gehört, dass Gott das über David sagt. David ist ein Mann nach meinem Herzen. Was war das Herz insgesamt? Ja, einmal war es ein Herz, was einen bestimmten Weg eingeschlagen hat. David hat sich entschieden, ich werde einen Weg gehen, einen geraden Weg. Und dieser gerade Weg, der sieht zum Beispiel so aus, Psalm 32, 5. Da bekannte ich meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen. Das ist ein gerader Weg. Ja. Jeder von euch wird früher oder später versagen, Fehler machen und Sünde begehen. Da muss ich kein Prophet sein. Die meisten von euch werden heute noch sündigen. Da muss ich auch kein Prophet davon sein. Hoffentlich nicht, aber ihr seid nicht perfekt, glaube ich nicht. Ja. Wenn ihr so perfekt wärt, hätte Gott euch vielleicht schon zu sich genommen. So wie Henoch. So, ihr müsst der Realität ins Auge gucken. Ihr seid nicht perfekt. So. Und das bedeutet, ihr werdet sündigen. So, und dann, welchen Weg schlägt euer Herz dann ein? Der Weg, den Davids Herz ging, war, ich will meine Sünden bekennen. Und nicht nur meine Sünden, auch meine Vertretungen, meine Übertretungen und auch meine Schuld. Iniquity. Meine Schuld. Das ist das, was ich vererbt bekommen habe. Das ist das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Ich will auch das bekennen. So, und nicht so tun, als ob alles heile ist. Ja, Psalm 38, Vers 3. Vers 4. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde, denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt. Wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Und er meint hier nicht seine Wunden in seinem Körper, sondern seine Wunden in seinem Herzen, in seinem unsichtbaren Menschen. Ja, David, Gott leuchtet mehr und mehr mit seinem Licht in Davids Herz, weil David sich entschieden hatte, diesen Weg zu gehen. Und David erkennt mehr und mehr, wie dreckig er wirklich ist. Und dieser Prozess, der bringt David in die Richtung, dass am Ende Gott sagt, ein Mann nach meinem Herzen. Das ist der Weg, den das Herz Davids geht. Das ist ein Weg. Ja? Das ist der gebahnte Weg, in dem David geht. Nochmal zurück zu Psalm 27, Vers 8. Da sagt David, verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Vers 8, mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Das ist ein weiterer Weg, auf dem das Herz David geht. David sagt, okay Gott, mein Herz ist so programmiert, es will deine Gegenwart. Es will deine Gegenwart. Und ich will dich suchen, ich will deine Nähe, ich will mich dir nahen. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Ja? Das ist genau das, was da, das war tief in Davids Herz, das war ein Weg, den Davids Herz gegangen ist. So, der erste Weg war, ich will meine Sünden bekennen, ich will in Wahrheit leben, ich will nicht so tun, als ob alles super ist, ich will nicht in dieser Fantasiewelt leben, ich will meine Sünden bekennen, ich will die Sünden meiner, die Schuld, meine ganze Paket, ich will dazu stehen, ich will das bekennen, ich will das nicht verheimlichen, ich will nicht der tolle geistliche Typ sein, der nie Sünden tut. Ja. In 1. Johannesbrief steht, wenn wir unsere Sünden, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so sind wir verführt. Und wir sind ein Lügner. So, habt ihr schon mal einen Christ rumlaufen sehen, der sagt, ich habe keine Sünde, ich habe keine Sünde? Habt ihr nicht. So, mit den Worten trauen wir uns das ja nicht zu sagen, weil wir alle so super geistig sind. Aber sehr viele Christen sagen, dass sie keine Sünde haben. Nicht mit ihren Worten, sondern sie sagen das, weil sie nie Sünde bekennen. So, und wenn du nie Sünde bekennst, gibt es ja nur einen Schluss, du hast keine. Du hast nichts, was du bekennen musst. Aha. Ja. So jemand, der seine Sünde nie bekennt, oder vielleicht immer nur heimlich im Kämmerchen vor Gott so bekennt, ne? Der sagt mit seinem Leben, ich habe keine Sünde. Ich bin dieser tolle geistliche Prediger, der keine Sünde hat. Entschuldigung, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Ja? Und wenn du so lebst, ist dein Herz auf einem Weg, der nicht gut ist. Der garantiert nicht zur Heilung führt. Mein Herz, dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, sucht mein Angesicht. Ich will dein Angesicht suchen. Ja. Und die dritte Sache, die dieses Herz oder diesen Weg, den Davids Herz ging, kennzeichnet, ist, ich will Gott danken und loben. David sagt das mehr als jede andere Person in der Bibel. Ja. Die Verse dazu könnt ihr euch selber suchen. Ja. Oder die ganzen Geschichten. Zum Beispiel ganz am Ende von König Sauls Herrschaft, da wollen die Leute David um. David hat sich bei den Philistern versteckt und die Leute wollen David umbringen. Ja, weil Davids eigene Leute wurden überfallen und die ganzen Kinder und Frauen wurden geraubt. Und seine eigenen Leute wollen ihn umbringen, seine besten Freunde. Ist ihm mehrmals passiert, so, dass die. Ne? David lobt Gott und geht zu Gott und fragt, was soll ich machen? Gott sagt, mach das und das und das und er kriegt alles wieder. So. David war absolut fest entschlossen, ich will Gott loben und preisen, egal was passiert. Egal, absolut unabhängig von den Umständen. Ja. Und das ist ein weiteres Kennzeichen. Das ist nicht weniger wichtig als die anderen Dinge, dass unser Herz auf einem richtigen Weg ist. Diese drei Sachen sind die Sachen, wo ich denke, dass Gott mir sie gezeigt hat, dass das die Hauptmerkmale vom Herzen Davids sind. Ja. Einmal seine Sünden bekennen und Schulden bekennen, zur Wahrheit kommen, in der Wahrheit leben, dann Gottes Gegenwart suchen und das dritte Gott danken und preisen, egal was los ist. Ja. Wer Dank opfert, der bahnt einen Weg. Wer Dank opfert, ehrt mich und wer seinen Weg bahnt, dem zeige ich mein Heil. Psalm 50, Vers 23. Wer Dank opfert, ehrt mich. So, wenn wir ein Herz haben, was dankbar ist, ja, dann ehren wir Gott. Wenn wir ein Herz haben, was undankbar ist, dreimal dürft ihr raten, was tun wir dann? Wir verunehren Gott. In 4. Mose 13, als die Kundschafter wiederkommen und die 10 Kundschafter stecken das ganze Volk mit ihrer schlechten Laune an. Und innerhalb von wenigen Versen, das Volk, es waren Millionen Leute, innerhalb 10 Leute schaffen es, Millionen Leute mit einer Hysterie anzustecken. Und da steht da geschrieben, dass das ganze Volk am Heulen und am Schreien war. Da war eine richtige Massenpanik, brach da aus. 14, Vers 1. Da erhob die ganze Gemeinde ihre Stimme und schrie. Und das Volk weinte in dieser Nacht. Ja. 4. Mose 14, 1. Das ganze Volk schrie und weinte. Die waren voller Selbstmitleid übrigens. Das ist nichts anderes als Selbstmitleid. Ja, oh, wir armen Israeliten, wir sind so übel dran, Gott wird uns jetzt alle umbringen. Und dann sagen sie weiter, und alle Kinder Israels murrten gegen Mose und Aaron und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir doch im Land Ägypten gestorben wären und noch in der Wüste sterben würden. Und warum führt uns der Herr in dieses Land, dass wir durch das Schwert fallen und dass unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zum Raub werden? Ist es nicht besser für uns, wenn wir wieder nach Ägypten zurückkehren? Wisst ihr, was sie da sagen? Sie sagen, Gott, du bist ein Mörder. Du bist ein Mörder. Du hast uns hingeführt, um unsere ganzen Kinder umzubringen. Du willst unsere Kinder den Feinden zum Raub geben. Das ist ein Land, vorher sagen sie, das ist ein Land, das seine Einwohner frisst. 4. Mose 13, Vers 32. Was meint ihr, was das heißt, ein Land, das seine Einwohner frisst? Die Leute haben sich selber aufgefressen da. Die haben Menschen gegessen. Waren nicht die nettesten Leute da. Deswegen hat Gott gesagt, von denen soll auch keiner übrig bleiben. So, und jetzt kommen die ganzen mit ihren Babys und denken, ja, Gott möchte, dass wir von diesen menschenfressenden Riesen, Söhne Anaks, die da leben, dass die uns alle auffressen. Und die sagen, Gott, du bist ein Mörder. Ja? Das ist das andere Extrem. Das ist das genaue Gegenteil vom Herzen Davids. So, alle Mütter hier, wie oft habt ihr gedacht, dass Gott eure Kinder zum Raub geben wird? Wie oft habt ihr gedacht, dass Gott eure Kinder dem Feind zum Raub geben wird? Ihr müsst Buße tun dafür, ganz ehrlich. Jedes einzelne Mal. Ja? Gott hat mich davon überführt. Gott hat mir diesen Vers gegeben. Jedes Mal, wenn ich Angst um mein Kind habe oder wenn der Teufel mir Angst geben will bezüglich meines Kindes, Gott hat mir diesen Vers gegeben. Ich werde dein Kind nicht zum Raub geben. Ja? Das ist, was die Leute Gott vorgeworfen. Du wirst unsere Kinder dem Feind zum Raub geben. Nein, Gott wird das nicht machen. Gott ist ein Beschützer der Kinder und Witwen und Waisen. Und ein Beschützer der Schwachen. Gott ist das genaue Gegenteil. Ja. So, jede Mutter hier, jeder oder jeder Vater, der Angst um seine Kinder hat, ja, ihr müsst euch das aufs Herz schreiben. Gott wird eure Kinder nicht zum Raub geben. Und ihr müsst Gott dafür danken. Und wenn ihr murrt oder wenn ihr in Angst seid, dann verunehrt ihr Gott. Dann verunehrt ihr Gott. Und ihr sagt, Gott, du bist eigentlich ein Mörder. Das ist nicht das Netteste, was man zu Gott sagen kann. Ja? Okay. Wer Dank opfert, ehrt mich. Und wer seinem Weg bahnt, dem zeige ich mein Heil. Psalm 50, Vers 23. Das Wort Heil hat über 50 verschiedene Bedeutungen in der Bibel. Und alle sind gut. Meistens bedeutet es Befreiung. Zweitmeistens bedeutet es Heilung, dieses Wort. Heil, Errettung. Im Elberfelder steht immer über Errettung. Ja. Es wird im Alten und im Neuen Testament, sowohl das hebräische Wort als auch das griechische Wort, wird immer genau in dem gleichen Kontext benutzt. Es ist immer die Befreiung von einer akuten Gefahr oder die Heilung von einer Bedrohung, von einer Krankheit. Ja. Eine Befreiung, da ist das irgendetwas, was dich jetzt gerade in deiner Situation bedroht oder was dir zu schaffen macht. Wenn Gott dir dein Heil zeigt, das bedeutet, Gott errettet dich gerade aus dieser Situation heraus. Aber das Heil wirst du nicht erleben, wenn dein Mund sich nicht öffnet. Das Heil Gottes wirst du nicht erleben. Die Errettung, die Befreiung, die Heilung, die Bewahrung, den Schutz, das sind alles Bedeutungen für dieses Wort Heil. Ja. Du wirst es nicht erleben, wenn dein Mund sich nicht öffnet. Zum Dank, zum Lob. In Römer 9 oder 10 oder 11, irgendwo da steht das. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Das kennt ihr alle. Mit dem Herzen wird geglaubt. Mit dem Mund wird bekannt zum Heil oder zur Errettung. So, wenn du die Errettung erleben willst, dein Mund muss sich öffnen. Petrus kommt zu dem kranken Gelähmten an der schönen Pforte, da bei dem Tempel. Und er sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, ne, steh auf im Namen Jesu und geh. Und der Typ sitzt immer noch da und geht nicht. Und dann steht da geschrieben, und während er ihn an der Hand hochzog, dann kam die Kraft in seine Beine und er konnte gehen. So erst als Petrus wirklich aktiv wurde, als er wirklich was getan hat, wurde das Heil, kam die Errettung. Ja? So, wenn wir das Heil sehen wollen, wir müssen aktiv werden. Unser Mund muss sich öffnen. Manchmal reicht das nicht. Manchmal müssen wir auch was tun. Manchmal müssen wir hingehen. So, wenn wir dieses Heil Gottes, diese Errettung Gottes anzapfen wollen. Ich meine damit nicht die Errettung, dass wir in den Himmel kommen und Sünden uns vergeben wollen. Nein, sondern ganz konkret die Errettung im Alltag. Wir brauchen Gott nicht nur, um in den Himmel zu kommen, sondern wir brauchen Gott auch für dieses Leben. Falls ihr das noch nicht gemerkt habt. Ja? Das ist wesentlich einfacher, wenn Gott uns jetzt schon hilft. Ja. Wer Dank opfert, ehrt mich, und wer seinen Weg bahnt, dem zeige ich mein Heil. Ich will einem jeden vergelten nach seinen Wegen, die das Herz geht. So, wenn wir Heilung wollen, unabhängig davon, wie kaputt wir sind oder wie viel Verletzungen oder wie viel Schmerzen wir haben oder wie viel Sünden wir haben, das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, schlagen wir diesen Weg ein. Und ich kann euch garantieren, wenn wir diesen Weg gehen, den David geht, ja, Sünden bekennen, zur Wahrheit kommen, Gott danken, ehren, anstatt über Gott zu meckern. Ja, und jedes Mal, wo ihr über Gott gemeckert habt, ihr müsst Buße tun darüber, wirklich. Ja, und seine Gegenwart suchen. Das sind so die drei Wegweiser, die unser Herz auf diesem gebahnten Weg halten. Und wir werden davon abkommen, von diesem gebahnten Weg, okay, das wird passieren, aber wir können uns immer wieder entscheiden, darauf zurückzugehen. Ja. David hat einmal ein bisschen länger gebraucht, um auf diesen Weg zurückzukommen. Einmal hat er mehr als 9 Monate gebraucht. Und dann, aber dann war er wieder auf diesem Weg. Und dann kam der Segen Gottes auch wieder. So, ne? Die, fast alle anderen Male war David sehr schnell, seine Sünden zu bekennen. Und das hat ihn nicht lange aufgehalten. Einmal wurde er mehr als mindestens 9 Monate von diesem Weg abgehalten. Aber dann ist sein Herz wieder weiter auf diesen Weg gegangen. Und das ist das Entscheidende. Und wenn ihr merkt, Gott erhört meine Gebete nicht, Gott gibt mir keine Gnade, ich kriege keinen Segen, ich sehe nichts von dem Heil, von der Errettung in meinem Leben, ich sehe das alles nicht, ich sehe das nicht in meiner Familie, was ist dann der logische Schluss? Was ist der logische Schluss davon? Der einzige logische Schluss ist, mein Herz ist auf einem Weg, der nicht gut ist. Und Gott vergilt mir gerade nach meinen Wegen. So, das ist der einzige logische Schluss. Ja? Ihr könnt dann jetzt Gott, man kann dann Gott die Schuld geben oder den Umständen die Schuld geben, man kann den Eltern die Schuld geben, man kann allen Personen, die einen missbraucht haben, die Schuld geben oder so. Kann man machen, wird euch alles nicht frei machen. Und es wird Gott auch nicht bewegen. Aber, oder ihr könnt wirklich so mal zur Wahrheit kommen und sagen, okay, wenn ich all das nicht erlebe und ich habe keinen Segen in meinem Leben, könnte es vielleicht sein, unter Umständen, dass ich, mein Herz, gerade einen Weg geht, der nicht gut ist. Nein, ich weiß ja jetzt nichts von. Ja, dass du nichts davon weißt oder dass dir das nicht, das heißt überhaupt nichts. Ja. Es kann sogar sein, dass da ein Lügengeist, ein Geist, eine wirksame Kraft der Verführung da ist. In Thessalonicher steht, dass Gott all denen, die keine Liebe zur Wahrheit haben, eine wirksame Kraft der Verführung schicken wird. Gott wird das machen, steht da. Ja? Warum wird Gott das machen? Weil er nach euren Wegen euch vergelten wird. So, wenn der Weg, den euer Herz geht, ich möchte lieber in dieser Fantasiewelt bleiben und will der Wahrheit nicht ins Auge gucken, ja, okay. Dann kommt früher oder später die wirksame Kraft der Verführung. Und man wird denken, alles ist gut und in Wirklichkeit ist nichts gut. So, ja, das ist wirklich, wir müssen uns trauen, diese Fragen uns zu stellen. Okay. Diese drei Sachen sind es, die das Herz Davids wirklich auszeichnen. Gott danken, Gott preisen, Gott sich entscheiden, Gott zu danken, seine Sünden zu bekennen und seine Gegenwart suchen. Ja. Jesus, Du bist nicht gekommen, um uns zu richten und um uns zu verdammen, sondern du bist gekommen, um die Kranken zu heilen und das, was verloren ist, zu finden. Du bist für die Schwachen und Bedürftigen gekommen. Und ich möchte dich bitten, dass du dein Licht anschaltest. In deinem Licht sehen wir das Licht, sagt David. Das heißt, in deinem Licht sehen wir unseren wahren Zustand. Und wir bekennen dir, vielleicht zum ersten Mal heute, aber wir wollen dir sagen, okay, wir werden nicht mehr auf unser eigenes Urteil vertrauen. Wir werden nicht mehr darauf vertrauen, dass unser eigener Weg richtig ist. Wir werden ab heute diese Möglichkeit in Betracht ziehen. Dass obwohl uns nichts einfällt, trotzdem die Möglichkeit bestehen könnte, dass wir auf einem bösen Weg sind, auf einem Weg, der zum Schmerz führt oder auf einem schmerzhaften Weg. Und wir wollen all die Verletzungen und all den Missbrauch, all die bösen Sachen, die wir erlebt haben, wir wollen die nicht als Ausrede gelten lassen. Wir entscheiden uns, all diese schlimmen Sachen, die uns passiert sind, all die Dinge, die der Teufel benutzen konnte, all die Leute, die der Teufel benutzen konnte, um uns zu verletzen. Wir entscheiden uns, dass diese Sachen nicht mehr uns aufhalten, den richtigen Weg einzuschlagen. Wir wollen den Menschen vergeben. Wir vergeben unseren Eltern, wenn sie nicht göttliche Eltern waren. Und wir lassen nicht zu, dass irgendwie solche Sachen als Ausreden gelten. Dass wir dir nicht begegnen können. Wir wissen, dass David nicht die besten Voraussetzungen hatte. Aber du sagst von David, dass sein Herz ganz war. Dass er ein ganzes, heiles Herz hatte. Und wir wollen auch ein ganzes, heiles Herz. Und wir wollen uns entscheiden, diesen Weg zu gehen. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns in deine Schule nimmst und dass du uns ganz praktisch beibringst, was es heißt, diesen Weg jetzt einzuschlagen. Wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo wir von diesem Weg abgekommen sind und wie wir zu diesem Weg zurückfinden. Und es ist ein Weg, den unser Herz geht. Das heißt, unser Wille ist absolut entscheidend. Unser Wille ist absolut entscheidend. Wir müssen uns entscheiden. Und wir wollen uns entscheiden, dir zu danken, anstatt zu murren. Vergib uns jedes Mal, wo wir gemurrt haben, wo wir uns über dich beschwert haben. Wir wollen uns entscheiden, dir zu danken. Wir wollen uns entscheiden, deine Gegenwart zu suchen. Und wir wollen uns entscheiden, unsere Schuld, unsere Übertretung und unsere Sünden einzugestehen und zu bekennen und sie nicht zu verheimlichen. Vater im Himmel, ich bitte dich um deine Gnade, dass du uns hilfst, diesen Weg zu gehen. Und dass wir deinen Alarm hören, wenn wir von diesem Weg abweichen. Und danke für den Segen, den du gibst. Und danke, dass ich das wirklich erleben darf, dass ich das wirklich hier vorne sagen kann, nicht aus Theorie, sondern aus der Praxis heraus. Danke für deinen Segen, Vater. Danke, dass du mir nach meinen Wegen vergilst. Amen.
In deiner Treue und Geduld. Du nimmst mir meine Last, nichts ist für dich zu schwer. Yeah.
hinsetzen.
I just want to read about three verses in Luke.
Drei Verse aus Lukas lesen.
I appreciate what Helmut shared.
Ich habe das geschätzt, was Helmut gesagt hat.
Luke chapter 10.
Lukas 10.
And verse 30.
Vers 30.
And Jesus answering said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him and departed, leaving him half dead. And by chance there came down a certain priest that way, and when he saw him, he passed by on the other side. And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him and passed by on the other side. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion on him, and he went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him.
Da erwiderte Jesus, es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab, fiel unter die Räuber, die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging hin zu ihm, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn.
He had compassion on him.
Er hatte Erbarmen.
He went to him.
Er ging zu ihm.
Bound up his wounds.
Verband ihm die Wunden.
And poured in oil and wine.
Und goss Öl und Wein darauf.
We just saw a move of God in Dresden.
Wir haben eine Bewegung Gottes in Dresden gesehen.
Yesterday, the Father showed up in a tremendous way.
Gestern zeigte sich der Vater in einer unglaublichen Art und Weise.
People are totally changed.
Leute sind völlig verändert.
And after 13 hours, nobody wanted to leave.
Und nach 13 Stunden wollte immer noch keiner gehen.
The Lord is moving in such fire today.
Der Herr bewegt sich in so einem Feuer heute.
And he is going to people in his compassion.
Und er geht zu Leuten mit seinem Erbarmen.
And he's binding up their wounds.
Und er verbindet die Wunden.
And he's pouring in the oil and the wine.
Und er gießt Öl und Wein da rein.
And he has no favorites.
Und er hat keine Lieblinge.
He's doing it everywhere.
Er tut es überall.
It's so true that where that pain is located, there's going to be a blockage there.
Das ist so wahr, wo dieser Schmerz sitzt bei uns, da wird auch eine Blockade sein.
The Father is coming in such power.
Der Vater kommt mit so einer Macht.
But such love.
Mit so einer Liebe.
That he's getting deep inside of people.
Dass er tief in die Leute hineingeht.
And he's getting right to the pain.
Und er geht direkt dahin, wo der Schmerz ist.
And now for the first time in many, many years, they're allowing the pain to be uncovered.
Und zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren erlauben die Leute, dass ihr Schmerz aufgedeckt wird.
But it's kind of shocking.
Aber das ist schockierend.
Because it's so easy to bury your pain.
Denn es ist so leicht, deinen Schmerz zu vergraben oder zu verstecken.
And some of the stories that we hear that parents do to the children is beyond unbelievable.
Und einige der Geschichten, die wir hören, was Eltern ihren Kindern antun, das ist unglaublich und noch.
It would make you vomit.
Und das bringt dich dazu, dass du dich übergeben möchtest.
Some of the things that I hear.
Einige der Dinge, die ich höre.
So what's a little child supposed to do when they're tortured?
So was sollte ein kleines Kind machen, wenn es gefoltert wird?
By a parent.
Von Eltern.
They're not going to deal with that.
Die können, werden ja nicht damit umgehen können.
They're going to bury it.
Die werden das, so ein kleines Kind wird das begraben.
So what we're seeing God do now.
So was wir jetzt erleben, was Gott tut.
Is he's bringing it out.
Er bringt das alles hervor.
That's can be wonderful and it can be horrible.
Das kann wundervoll sein und gleichzeitig auch schrecklich.
And this is what's been happening to many of you.
Und das ist auch was vielen von euch passiert.
The Father is bringing things out.
Der Vater bringt Dinge ans Licht.
That you've buried.
Die du begraben hast.
Now, one more verse is definitely coming to me.
Ein weiterer Vers.
Proverbs 20.
Sprüche 20.
In verse 30.
Sprüche 20, Vers 30.
The blueness of a wound cleanses away evil and stripes they cleanse the inward parts of the valley.
Wundstriemen scheuern das Böse weg und Schläge säubern die verborgenen Kammern des Inneren.
Do you know what this is saying?
Wisst ihr, was dieser Vers sagt?
There has to be a reopening of the wound.
Die Wunde, die muss neu geöffnet werden.
To get the poison out.
Um das ganze Gift, was da drin ist, rauszukriegen, um sie zu säubern.
That's exactly what's happening.
Das ist genau, was passiert.
In this pain, in this wound.
In diesem Schmerz, in dieser Wunde.
There's poison.
Das Gift.
One brother said today, he looks so different.
Ein Bruder sagte heute und er sah so verändert aus.
But he said, but the anger's coming out.
Er sagt, der Ärger kommt raus.
Yeah.
Yeah.
Because the anger is buried in the pain.
Weil der Ärger ist da in dem Schmerzen vergraben.
So when you allow God to deal with the pain,
so wenn du zulässt, dass Gott mit deinem Schmerz handelt,
all that anger towards that person that did that to you now starts to come out.
All der Ärger gegenüber der Person, die dir das angetan hat, fängt dann an hervorzukommen.
And as it comes out, then you get healed.
Und während der rauskommt, wirst du geheilt.
Because that anger in the pain has been blocking the love of God.
Denn dieser Ärger in dem Städter, in dem Schmerz, es blockiert die Liebe Gottes.
So the Lord, he stripes, he opens the wound.
So der Herr öffnet die Wunde.
And then the anger starts coming out.
Und dann kommt der Ärger da hervor.
But then the love and the joy comes in.
Aber dann kommt die Liebe und die Freude hinein.
He had compassion on that wounded man on the Jericho road.
Er hatte Mitleid mit dem verwundeten Mann auf der Straße, die nach Jericho führte.
And then he poured in the oil and the wine.
Und er goss Öl und Wein hinein.
Oil speaks of the Holy Spirit.
Öl spricht vom Heiligen Geist.
And the love of God is poured in our heart by the Holy Spirit.
Und die Liebe Gottes ist durch den Heiligen Geist in unser Herzen gegossen.
And the wine speaks of joy.
Und der Wein spricht von Freude.
So he pours in the love and the joy.
So er gießt die Liebe und die Freude hinein.
But first he takes out the pain and the anger.
Aber zuallererst nimmt er den Schmerz und den Ärger raus.
That's exactly what we're seeing.
Das ist genau das, was wir sehen.
I want to encourage you to open your heart.
Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euer Herz öffnet.
There's so much healing taking place.
Da ist so viel Heilung, die stattfindet.
It is really wonderful.
Das ist sehr wunderbar.
And the Father's coming.
Und der Vater kommt.
Himself.
Er selbst.
With tremendous healing.
Mit unglaublicher Heilung.
But with that healing, there has to be a cleansing.
Aber mit dieser Heilung muss auch eine Reinigung geschehen.
Jeannie's gonna sing a song.
Jeannie wird ein Lied singen.
It's called Deep in My Heart There's a Love for You.
Dieses Lied heißt Tief in meinem Herzen ist eine Liebe für dich.
Now this is a real important song.
Das ist ein sehr wichtiges Lied.
Because so many of God's children have this love deep in their heart.
Denn viele von Gottes Kindern haben diese Liebe tief in ihrem Herzen.
But they can't bring it out.
Aber sie können diese Liebe nicht hervorbringen.
Because there's pain covering it.
Weil da ein Schmerz diese Liebe bedeckt.
It's there.
Es ist da.
Deep in their heart.
Tief in ihrem Herzen ist eine Liebe da.
There's a love for him.
Eine Liebe für ihn.
But they can't bring it out.
Aber sie können diese Liebe nicht rausbringen.
because of all the pain.
Wegen all dem Schmerz.
And so the Lord has to come and cut open that wound.
So der Herr muss kommen und diese Wunde nochmal öffnen.
That's what has to happen in the natural.
Das muss im Natürlichen, genauso passiert das ja auch im Natürlichen.
If the poison isn't cleansed out of your wound,
wenn das Gift Eiter nicht aus der Wunde entfernt wird,
there's going to be a real sore, a pain there.
Dann wird da ein richtiger Schmerz sein.
And sometimes someone's going to have to come and cut it open.
Und irgendwann muss man das aufschneiden.
Again.
Nochmal aufschneiden.
And this time they're going to have to scrape out the poison.
Und dann muss das ganze Gift, der ganze Eiter aus der Wunde rausgekratzt werden.
And then the healing will come.
Und dann wird die Heilung kommen.
And that's exactly what the Father wants to do.
Und das ist genau das, was der Vater tun möchte.
Deep in my heart there's a love for you.
Tief in meinem Herzen ist eine Liebe für dich.
If you feel that love for God is blocked,
wenn du fühlst, dass diese Liebe für Gott blockiert ist,
I want to just encourage you to come forward and allow the Lord to open up the wound.
Ich möchte dich ermutigen, komm nach vorne und erlaube dem Herrn, diese Wunde zu öffnen.
I would not be shocked anymore by anything anyone would tell me.
Ich bin nicht mehr schockiert, wenn mir irgendjemand irgendetwas erzählt.
That happened to them.
Das ihnen angetan wurde.
Because of what I've heard.
Wegen all dem, was ich gehört habe.
The hatred.
Der Hass.
The insensitivity.
Die Unsensibilität.
But I need, maybe I should explain that to you.
Vielleicht sollte ich euch das erklären.
This is what the Lord showed me.
Das ist, was der Herr mir gezeigt hat.
A father doesn't care about his son.
Ein Vater kümmert sich nicht um seinen Sohn.
And so he doesn't love him.
Das heißt, er liebt ihn nicht.
And so he just kind of pushes him aside.
Und ja, stellt den Sohn zur Seite.
So a seed of evil gets into his son.
So dadurch kommt so eine böse Saat in seinen Sohn hinein.
Now every seed has to multiply after its own kind.
Jeder Samen wird sich vermehren nach seiner eigenen Art.
So if his son doesn't deal with that evil,
wenn sein Sohn mit diesem Bösen nicht aufräumt,
it's going to get stronger.
Wird es stärker.
So now he has a son.
So hat er wieder einen Sohn.
And he doesn't just ignore him and reject him.
Und er ignoriert ihn nicht nur oder lehnt ihn ab.
This anger that's in his heart now goes towards his son.
Der Ärger, der in seinem Herzen ist, richtet sich diesmal direkt gegen seinen Sohn.
And he beats him.
Und er schlägt ihn.
And he beats him hard.
Und schlägt ihn doll.
And many times for no reason at all.
Und manchmal ohne Grund.
Because he doesn't care.
Weil es ist ihm egal.
There's a principle that says this.
Es gibt ein Prinzip.
What parents tolerate in measure, their children will excuse in excess.
Was Eltern in einem Maß tolerieren, werden ihre Kinder im Exzess treiben.
It always multiplies.
Das vermehrt sich immer.
So he beats his son.
So er schlägt seinen Sohn.
And now his son has a son.
Und sein Sohn hat wieder einen Sohn.
And none of them have dealt with that evil yet.
Und keiner von denen hat mit diesem Bösen aufgeräumt.
So he's gonna beat his son much more.
Und der wird seinen Sohn noch mehr schlagen.
He's gonna hurt him more.
Er wird ihm noch mehr wehtun.
And it's gonna be worse and worse.
Und es wird schlimmer und schlimmer.
Then he has a son.
Dann hat er wieder einen Sohn.
And he might kill his son.
Und der wird seinen Sohn vielleicht sogar umbringen.
This is what the Lord showed me.
Das ist, was der Herr mir gezeigt hat.
And this is why it's so important to let the blood of Jesus get inside of us.
Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Blut Jesu in uns hineinlassen.
And to stop this demonic evil.
Und dieses dämonische Böse gestoppt wird.
And this is what's happening.
Und das passiert.
A new bloodline is being formed.
Eine neue Blutlinie entsteht.
With the very life and the very love of God.
Mit dem eigenen Leben Gottes und der Liebe Gottes.
And parents who were extremely abused
und Eltern, die sehr missbraucht wurden,
are becoming extremely wonderful parents.
Werden wunderbare Eltern.
And we're seeing it.
Und wir sehen das.
It's amazing.
Das ist erstaunlich.
It's amazing.
Das ist erstaunlich.
That's the living Christ.
Das ist der lebendige Christus.
The living Christ.
Der lebendige Christus.
Full of pure love.
Voller reiner Liebe.
So we need to get this evil out.
Wir müssen dieses Böse rauskriegen.
Every seed.
Jeder Same.
Every evil thing.
Jede böse Sache.
That the enemy put into us.
Das der Feind in uns hineingelegt hat.
We do not have to accept it anymore.
Wir müssen es nicht länger akzeptieren.
And we can look to the mercy of God.
Und wir können auf die Barmherzigkeit Gottes schauen.
The blood of Jesus.
Das Blut Jesu.
And there will be a cleansing.
Und es wird eine Reinigung geschehen.
And there will be a wounding.
Und ein Verwunden.
And there will be taking out the poison.
Wo das ganze Gift rausgenommen wird aus der Wunde.
And the oil will be poured in.
Und Öl wird hineingegossen.
And the wine will be poured in.
Und der Wein wird hineingegossen.
And there will be a healing.
Und es wird Heilung geben.
Now the presence of the Father is starting to get real strong in here again.
Und die Gegenwart des Vaters ist sehr stark hier.
Yesterday I told Marie at one point yesterday.
Ich habe gestern zu Marie gesagt.
I said the presence of God is so strong in here. I'm surprised someone doesn't start screaming.
Die Gegenwart Gottes ist so stark hier. Es würde mich nicht wundern, wenn gleich jemand anfängt zu schreien.
About 1 hour later, they started screaming.
Eine Stunde später fingen sie an zu schreien.
This is the presence of God.
Das ist die Gegenwart Gottes.
That's here right now.
Die jetzt gerade hier ist.
We do not have to carry these seeds.
Wir müssen diese Samen nicht länger mit uns in uns herumtragen.
No matter what anyone has ever done to you.
Egal was irgendjemand dir angetan hat.
We are in a move of God.
Wir sind in einer Bewegung Gottes.
And it's all because of him.
Und es ist alles wegen ihm.
He is so real.
Er ist so real.
And his love is so great.
Und seine Liebe ist so groß.
These evil seeds, he will pluck them out.
Diese bösen Samen in uns, er wird sie herausreißen.
He is the living God.
Er ist der lebendige Gott.
Father, we want to forgive everyone.
Vater, wir wollen jedem vergeben.
Everyone that hurt us and wounded us.
Jeder, der uns verletzt hat und uns verwundet hat.
Everyone that did not care about us.
Jeder, der sich nicht um uns gekümmert hat.
Everyone that lacerated our heart.
Jeder, der unser Herz verletzt hat.
Everyone that cut us.
Jeder, der uns geschnitten hat.
With no feeling.
Ohne Gefühle.
Lord, we want feeling.
Herr, wir wollen Gefühle.
Even if it has to begin with the anger coming out.
Selbst wenn die Gefühle damit anfangen müssen, dass zuerst Ärger herauskommt.
We want feeling.
Wir wollen die Gefühle.
Lord, we want you to come into our pain.
Herr, wir wollen, dass du in unseren Schmerz kommst.
We want you to come into our pain.
Wir wollen, dass du in unseren Schmerz kommst.
Because we need to be cleansed, Lord.
Denn wir müssen gereinigt werden, Herr.
Take the poison out.
Nimm das Gift aus uns heraus.
Take the poison out.
Nimm das Gift aus uns heraus.
We forgive.
Wir vergeben.
We release.
Wir lassen los.
Everyone that has hurt us.
Wir lassen jeden los, der uns verletzt hat.
And Lord, even the pain that we totally buried.
Und selbst den Schmerz, den wir komplett vergraben haben.
We don't want it to be buried anymore.
Wir wollen nicht, dass er länger vergraben ist.
We want it to be completely uncovered.
Wir wollen, dass er völlig aufgedeckt wird.
We can trust you, Lord.
Wir können dir vertrauen, Herr.
We can trust you.
Wir können dir vertrauen.
And we do trust you.
Und wir vertrauen dir.
To come inside of our pain.
Dass du in unseren Schmerz hineinkommst.
And start scraping the poison out.
Und anfängst, das Gift herauszunehmen.
We invite you, Father.
Wir laden dich ein, Vater.
Deep in our heart, we know there's a love for you.
Tief in unserem Herzen, wir wissen, da ist eine Liebe für dich.
But it's been blocked for so long.
Aber die ist schon so lange blockiert.
We want that love to flow like rivers.
Wir wollen, dass diese Liebe fließt wie ein Fluss.
Deep in our heart.
Tief in unserem Herzen.
There is a love for you.
Da ist eine Liebe für dich.
there was a sinner that came to Jesus.
Da war ein Sünder, der kam zu Jesus.
And she fell right to his feet.
Eine Sünderin, und sie fiel zu seinen Füßen.
And that love just started pouring out of her.
Und die Liebe fing an, aus ihr herauszufließen.
All she was thinking about was his feet.
Alles, worüber sie nachgedacht hat, waren seine Füße.
And how beautiful they were.
Und wie wunderschön sie doch waren.
She wasn't thinking about all the wounds that she carried.
Sie hat nicht über all die Wunden nachgedacht, die sie hatte.
She had so many wounds.
Sie hatte viele Wunden.
People treated her so bad.
Leute haben sie so schlecht behandelt.
No one gave her any hope.
Niemand hat ihr Hoffnung gegeben.
The religious people labeled her as sinner, hopeless.
Die religiösen Leute haben sie als Sünderin, als jemand, für den es keine Hoffnung gab, benannt.
She probably carried all the wounds from her father and mother.
Wahrscheinlich hatte sie noch all die Wunden von Vater und Mutter.
That made her go into her lifestyle.
Die sie dazu gebracht haben, diesen Lebensstil einzuschlagen.
She had so many problems.
Sie hatte so viele Probleme.
But all she was thinking about was just the beautiful feet of Jesus.
Aber alles, worüber sie nachgedacht hat, nachdachte, waren die schönen Füße Jesu.
And I'm sure this song was so true of her.
Und ich bin mir sicher, dieses Lied trifft auf sie zu.
Deep in my heart there's a love for you.
Tief in meinem Herzen ist eine Liebe für dich.
I can just hear her singing that with her tears.
Ich kann sie mit ihren Tränen das singen hören.
Deep in my heart.
Tief in meinem Herzen.
There's a love for you.
Ist eine Liebe für dich.
I want to encourage you just to see yourself like that person.
Ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch genauso wie diese Person seht.
Just at the feet of Jesus.
Vor den Füßen, zu den Füßen Jesu.
And singing with your tears.
Und singt mit euren Tränen.
Deep in my heart.
Tief in meinem Herzen.
There's a love for you.
Ist eine Liebe für dich.
And just let your love pour out.
Und lass deine Liebe ausschütten.
Pour out at the feet of Jesus.
Ausschütten zu den Füßen Jesu.
Deep in my heart, there's a love for you, Lord. Deep in my heart, there's a love for you.
That there was a good Samaritan in this story.
Ich habe mich daran erinnert, da gab es eine gute Samariter in der Geschichte.
And he was the one that poured the oil and the wine in.
Und das war der, der das Öl und Wein hineingegossen hat.
And I'm also reminded that the Lord said to some people to unbind Lazarus.
Und das waren auch der Leute, ich wurde auch erinnert, dass ein paar Leute Lazarus von den Binden befreien sollten.
Unbind him.
In entbinden sozusagen, dass er wegkriegt die ganzen was wo er eingewickelt war.
I'm watching the Lord use his body.
Ich beobachte, wie der Herr sein Leib benutzt,
to bring healing and restoration.
Dass er Heilung und Wiederherstellung bringt.
Like I've never seen ever.
So wie ich vorher nie so gesehen habe.
I'm wondering now if those if some people in the pews can join with me and Helmut and Paul and
ich frage mich, ob bei Leute, die in Reihen sitzen, mit mir, mit Paul und Helmut zusammen.
And just to go to these and just put your hand on them and bless them.
Einfach zu den Leuten gehen und die Hände auflegen und sie segnen. Einfach nur segnen.
Pour in oil and the wine.
Öl und Wein hineinzugießen.
Just put your hands on them and bless them.
Einfach leg die Hand auf und segnet sie.
Marie.
Genau, Jakob, Klaus, du, wenn du willst, kannst du auch.
If you can just have some, also, just start putting your hands on them and blessing them.
Einfach leg die Hände auf und segnet sie.
And I want to restore your honor.
Und wir wollen eure Ehre wiederherstellen.
Each one of you that came up.
Jeder von euch, der gekommen ist.
In the name of Father God.
Im Namen von Vater Gott.
I give you back your honor.
Ich gebe dir zurück die Ehre.
I give you back your honor.
Ich gebe dir die Ehre zurück.
That people took off of you.
Welche Menschen dir weggenommen haben.
I give you back your honor.
Ich gebe euch die Ehre zurück.
And I bless you with the love of God.
Und ich segne euch mit der Liebe Gottes.
And Father, I ask that you restore the joy.
Und Vater, wir bitten dich, dass du die Freude wiederherstellst.
In that area where the pain has taken the joy away.
In diesem Bereich, wo der Schmerz die Freude weggenommen hat.
Restore their joy.
Wiederherstelle ihre Freude.
Lord, pour your oil and your wine in.
Vater, gieße Wein und Öl hinein.
In each one of these.
In jede Person von